Anna, welche Verbindung hast du zu James Bond?
Boah, ich bin nicht so ein riesen James Bond-Gucker. Hab so 3-4 Filme gesehen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein Lieblingsbond, sage ich, I don't care. Ist ja, mir egal.
Mir geht es ganz ehrlich, ich war auch nie der größte Fan der Serie. Also Lieblingsbond ist wahrscheinlich Daniel Craig, weil den finde ich einfach cool.
Na, das ist einfach der meiner Zeit. Das ist der, wo ich die meisten Filme gesehen habe. Ja, den finde ich auch cool.
Aber es gibt so eine Sache über Bond, die fand ich immer cool. Aha. Und zwar die Gadgets. Diese Spionage-Gadgets.
Ja, doch, die waren schon ein bisschen cool. Ich habe gerade gedacht, finde ich die irgendwie übertrieben? Aber nee, das stimmt schon. Die sind cool, weil die sind auch immer, die machen immer geile Geräusche.
Ja.
Das ist so ASMR-mäßig, wenn du im Kino bist und der macht irgendwie so ein kleines Gerät, das macht so kling, klong, kling. So
ja, voll. Und da gibt es immer Q und der hat immer diese ganzen Agenten mit den Spielzeugen versorgt. Also zum Beispiel original bei Bond gab es Schuhe mit ausfahrbaren Dolchen.
Das ist so Clownsschuh gone bad. Der ist schon sehr lang vorne raus, aber gefährlich, nicht lustig.
Es gab Uhren mit Lasern, auch geil.
Hä? Ach so, so Laser.
So Laser, du kannst so eine Uhr und dann kommt so ein Laser da raus, dann kannst du irgendwas schneiden.
Ach so, okay, ja, ist geil. Ich dachte, das ist so Laserpointer.
Bisschen lame.
Ja, mega lame.
Oh, guck mal hier.
Also ich zeig
Punkt
dir mal
drei. Wir müssen unsere Quartalszahlen steigern.
Das ist richtig quack.
Es gab Zahnpasta, die explodieren kann. Kugelschreiber, die explodieren können, Zigaretten, die explodieren können. Also generell konnte irgendwie alles explodieren.
Mega schon mal.
Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich erzähle, dass es in echt auch so einen Q gab? Also so jemanden, der Spione mit Gadgets versorgt hat.
Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Irgendwie habe ich das nie hinterfragt, ob es solche Leute wirklich mal gibt oder gab. Also, aber was für ein Traumberuf.
Ja, wenn wir jetzt sehen, kann auch ein Albtraumberuf sein. Okay. Nämlich die Leute, die das gemacht haben, gab es wirklich. Das waren verrückte Forscher, die für die Spionage bis an die Grenzen des technisch Machbaren gegangen sind. Und auch bis an die Grenzen des ethisch Vertretbaren.
Ja, ja, das glaube ich.
Denn ich erzähle dir heute die Geschichte eines der absurdesten Gadgets, das es in der Spionagegeschichte jemals gegeben hat, nämlich die Acoustic Kitty. Das ist eine Katze, die mit modernster Abhörtechnik ausgestattet ist. Eine lebende Katze.
Ich habe gerade an Furby gedacht oder so.
Das
aber
ist kein
nein.
Katzenroboter, nein, einfach eine Katze.
Okay, shit.
Bevor es losgeht, habe ich noch einen Hinweis. Also ich bin selbst großer Tierfreund und ich fand das ziemlich, ziemlich hart, was die in dieser Folge mit dieser armen Katze gemacht haben. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, Katzen sind ein Thema für mich, das ist eher nichts für mich. Also überspringt einfach wirklich diese Folge, weil es ist komplett absurd, aber auch sehr hart. Aber ich verspreche euch, es geht nicht nur um Experimente, sondern auch um wirklich absurde Stories aus der Welt der Spionage heute. Und ich freue mich sehr, dir das erzählen zu können.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi von ein Terrorist. Verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So war der sich im Groove, wir da bin, gefällt das nominiert.
Da, gefällt das.
Es ist absurd, doch
da.
Unsere Geschichte beginnt natürlich in den 60er Jahren.
Ja, James Bond zum Beispiel spielt für mich auch immer gefühlt in den 60ern.
Ja.
War die Hochzeit der Agenten, so eine Agenten-Hype-Zeit.
Genau, und auch die Hochzeit des Kalten Krieges.
Ah,
tatsächlich.
Deswegen auch Spionage, na klar.
Genau, also wir haben auch den Wettlauf ins All, ne? Also beide rüsten um die Wette auf und 1962 findet auch die Kuba-Krise statt, wo die Welt wirklich kurz dachte, wir stehen vor einem Atomkrieg. Ja. Mal kurz runtergebrochen. Also im Oktober 1962 entdeckten die USA auf Kuba Abschussrampen für sowjetische Raketen. Die hat die Sowjetunion dort installiert, nachdem sie die amerikanischen Atomraketen in der Türkei entdeckt haben. Und es kommt fast zu einer Eskalation. Es gibt eine Seeblockade um Kuba. Am Ende wird alles doch noch in geheimen Verhandlungen zwischen Kennedy und Khrushchev gelöst. Aber es war echt knapp.
Ja.
Und die Stimmung in den 60ern ist wirklich aufgeladen. Und du versuchst wirklich mit allen Mitteln, was über die andere Seite herauszufinden. Nicht nur, um im Falle einer Eskalation bestmöglich vorbereitet zu sein, dass du einfach mehr weißt, sondern auch, um vielleicht eine Eskalation verhindern zu können. Weil da kommen wir gleich zu. Es gab nämlich einen Spion, der hat bei der Kuba-Krise mitgeholfen. Spionage ist einfach das Mittel im Kalten Krieg. Und an der Stelle würde ich dir gerne einen Experten für heute vorstellen.
Der Kalte Krieg ist sicherlich einer der Hochzeiten von Spionage. Mein Name ist Florian Schmikowski. Ich arbeite als Historiker im Deutschen Spionagemuseum in Berlin.
Florian Schmikowski, ich bin super froh, dass wir mit dem sprechen konnten. Und der weiß nicht nur super viel über Spionage, ist dort der Sammlungsleiter im Deutschen Spionagemuseum, sondern auch dieses Spionagemuseum. Ich war da mal. Das ist
du warst da mal?
So geil.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal Betriebsausflug dahin machen. Das klingt so cool.
Das ist so geil. Das ist direkt am Checkpoint Charlie. Die haben da auch so interaktive Stationen, wo man so alle möglichen Gadgets sich anschauen kann. Das ist super geil. Richtig geil. Und tatsächlich, wenn man mit Schmikowski spricht, kriegt man auch nochmal so einen Eindruck davon, wie lange Spionage uns als Menschheit auch irgendwie beschäftigt.
Was wir im Museum zeigen, ist natürlich zum Beispiel, dass es ein erstes Beispiel dafür gibt, dass es das erste Nachweis dafür, dass es Kryptographie gibt, also Verschlüsselung von Nachrichten. Das war vor 3500 Jahren. Dort hat ein Töpfer ein Rezept für eine besondere Glasur, die er benutzt hat, aufgeschrieben, aber er hat sie verschlüsselt. Und warum macht man das? Industriespionage. Er hat Angst davor, dass die Konkurrenz dieses Rezept mitbekommt.
Also vor 3500 Jahren haben die Menschen sich schon hinterher spioniert. Und es ist so bei der Spionage, du kannst sie auf mehrere Arten machen. Du kannst im einfachsten Fall einfach jemanden fragen. So, also wenn ich jetzt was über unsere Firma rausfinden wollen würde, könnte ich theoretisch mich mit jemandem hier anfreunden. Mhm. Dann würde ich sagen, erzähl mir doch mal ein bisschen, wie sind Anna und Christian denn wirklich drauf?
Aber ist das schon Spionage?
Oder Flirten oder was?
Ja, genau. Nee, aber ich will Spionage bei deiner Firma machen. Ja. Dann komme ich zu der Haustür, der Firma macht Ding-Dong. Hallo, ich würde gerne etwas über Ihre Firma erfahren. Wer erzählt mir denn etwas? Ist das schon Spionage?
Es ist noch nicht unbedingt Spionage, aber es könnte auch sein, dass du wissen willst, aha, und was sind denn die Preise, die ihr da so nehmt?
Ah, ja.
Und wie macht ihr das?
Ja.
Wo ist denn die Podcast-Maschine, wo das alles so passiert? Ah ja, und so macht ihr das? Mhm. Interessant. Also da fängt es dann natürlich an. Ne?
Also das heißt, es geht um die Informationen, die ich irgendwie
und Betriebsgeheimnisse.
Okay.
Genau. Es gibt also mehrere Arten, um die Spionage zu machen. Und die einfachste ist natürlich, irgendjemanden zu fragen. Und diese einfachste und effektivste Methode zu spionieren ist eben diese Maulwurf-Methode, und die ist am Anfang der 60er Jahre so ein bisschen schwierig geworden. Weil in der Kuba-Krise, wie ich eben schon gesagt habe, war vor allem ein Mann total wichtig, und zwar Oleg Wladimirowitsch Penkovsky. Der hat beim sowjetischen Militärgeheimdienst gearbeitet, aber der Typ war Doppelagent. Der hat für die MI6 und CIA spioniert, und der hat über Jahre den Briten und den Amerikanern ganz viele Geheimnisse verraten. Also zum Beispiel hat er denen Wochen vorher verraten, dass die Berliner Mauer in Planung ist. Mhm. Dann konnten sie sich darauf vorbereiten. Mhm. Oder im Fall der Kuba-Krise hat er sein Leben riskiert, um den Amerikanern zu sagen, dass die Sowjets nicht bereit sind für einen Krieg. Genau, also er hat praktisch relativ hoch seine Informationen weitergeben können an Kennedy und hat dem gesagt, du kannst härter verhandeln. Die Sowjets werden zucken.
Krass.
So.
Okay.
Der war einfach super wichtig für den Ausgang dieses Konflikts und welche große Rolle Spionage im Kalten Krieg gespielt hat.
Diese Angst vor dem großen Krieg, vor dem großen Nuklearkrieg, ist es natürlich, die Spionage extrem antreibt. Das heißt, die gegenseitigen Seiten, vor allem Ost und West, wollen wissen, wie weit ist die Technik des Gegners, wie sieht die politische Ausrichtung des Gegners aus und natürlich auch, wie sieht die Wissenschaft aus? Können wir da eventuell Daten klauen, womit wir unsere eigene Wissenschaft fördern können? Und das führt dazu, dass auch manchmal recht paranoid riesige Spionageoperationen passieren. Und tatsächlich ist es so, dass in dieser Zeit Spionage in mehreren Fällen die Weltgeschichte entscheidend mit beeinflusst hat.
Dieser Penkovsky, der war eben einer dieser Fälle, wo die Spionage die Weltgeschichte deutlich mit beeinflusst hat. Aber er bezahlt einen hohen Preis, denn als er sich mit den Amerikanern trifft, weiß er schon, der KGB ist ihm auf den Fersen. Und er gibt aber trotzdem, weil er weiß, dass seine Informationen so wichtig sind, die Informationen dann weiter. Er wird geschnappt, es gibt einen Schauprozess und Penkovsky wird 1963 zum Tode verurteilt. Und der Kalte Krieg ist in diesen Jahren wirklich kurz davor, zu einem heißen Krieg zu werden. Und jetzt haben die Amerikaner eine ihrer besten Quellen im Militärgeheimdienst der Sowjetunion verloren und überlegen sich, okay, das darf nicht nochmal passieren. Wir müssen unsere Spione besser schützen und wir brauchen vielleicht auch andere Mittel, um zu spionieren.
Also andere Mittel als quasi einfach Personen,
genau,
die irgendwo undercover sich einschleusen.
Genau, also dieser Penkovsky hat im CIA auch den Codenamen Hero, weil er so mutig war. Es ist halt die Überlegung, okay, wie können wir es schaffen, dass so Heroes weniger im Rampenlicht stehen und lass mal versuchen, mit technischen Möglichkeiten was zu machen. Und deswegen wird im CIA eine Abteilung gegründet, die sich ORD nennt. Das ist das Office of Research and Development. Und deren Ziel ist es einfach mal, wild rumzuspielen.
Geil.
Nehmt einfach mal Geld, denkt euch mal ein bisschen was aus, mal überlegen, was ist der heiße Scheiß. So, Ziel war es wirklich, total offen zu sein in der Spionage und auch ein Scheitern wirklich in Kauf zu nehmen. Und sie werden deutlich scheitern in dieser Folge.
Was sind das für Leute? Also sind das alles aus verschiedenen, keine Ahnung, Technik-Ecken, so ja. ExpertInnen oder...
Genau.
Kann man sich das vorstellen?
Und Leute, die irgendwie im CIA hochgekommen sind. Also der Protagonist für heute, der heißt Robert Chapman. Das ist der Leiter dieses Ladens. Und der war eigentlich Geophysiker, arbeitet sich dann aber innerhalb dieses Dienstes hoch und wird dann eben Leiter dieser Entwicklungsabteilung. Und führt eben diese Wissenschaftler so ein bisschen an und sagt, forscht mal ein bisschen rum, macht mal so ein bisschen, spinnt mal ein bisschen. Wir wissen leider nicht so viel über Robert Chapman, weil die Akten geschwärzt sind, weil der Mann war ja beim CIA.
Ist das nicht irgendwann im Interesse der Öffentlichkeit und dann irgendwann wird es quasi geleakt?
Ja, also es gibt jetzt über den Fall, um den es heute geht. Also die Acoustic Kitty gibt es Akten, glaube ich, aus den frühen Nullerjahren, wo die entscheidenden Informationen aber immer noch geschwärzt sind, auch obwohl es 50 Jahre her ist. Also Robert Chapman ist jemand, der diesen Auftrag, probier einfach mal rum, mach einfach mal ein Ding, der treibt den wirklich zur Spitze. Der gibt Geld für Dinge aus, wo du denkst so, oh, okay, also das macht ihr, ja krass.
Boah.
Also, ich erzähle dir jetzt erstmal eine Idee, die wirklich funktioniert hat. Das CIA hat in den 60ern gemerkt, dass zwei russische Beamte in der Botschaft in Mexico City aus Angst vor Abhörung immer im Garten der Botschaft wichtige Dinge besprechen. Und deswegen wollten die Spione da aber trotzdem mithören. Und da hast du jetzt, wie gesagt, mehrere Wege ranzukommen. Du kannst da jemanden einschleusen oder du erpresst einen der Botschaftsmitarbeiter, dir zu sagen, was in den Meetings besprochen wird. Oder du machst das mit Technik.
Ich würde den Garten verwanzen.
Nämlich Robert Chapman will den Garten verwanzen.
Ja, genau. Robert Chapman lebt in mir. Ist einfach, ich habe ihn gechannelt.
Und im Garten dieser Botschaft ist ein großer Baum. So. Und jetzt denken sie sich, okay, wie können wir diesen Baum abhören?
Ich habe eine Idee. Ich würde so ein Vögelhäuschen da reinbauen.
Ja, und da ist einfach so eine große Kamera drin. Kuckuck.
Die macht auch mal.
Stößt dann an die Stirn von dem, weißt du, na, Zoom. Ja.
Also das ist ja meine Idee.
Also Robert Chapman macht es ein bisschen, ich sag mal, eleganter. Er und sein Team denken sich, wisst ihr, was geil wäre? Weil sie kommen ja auch nicht in das Gelände rein, ja?
Mhm.
Aber wir schießen einfach ein Mikrofon mit einer Kugel da rein. So, die holen ein Gewehr und schießen ein Mikrofon da rein.
Ja, ist gut.
Und dann entwickeln die ewig ein Mikrofon, das man mit einem Gewehr schießen kann.
Oh.
Und aus mehreren hundert Metern Entfernung schießen die ein Mikrofon in diesen Baum. Und tatsächlich, es funktioniert.
Ich fieber so mit, weil mir das so Spaß macht, mir das vorzustellen. Und ich will das auch machen als Beruf. Werbt mich ab.
Also, das funktioniert. Und es funktioniert ja nicht nur auf einer technischen Ebene, sondern auch, normalerweise hättest du jemanden einschleusen müssen. Jetzt ist wiederum kein Mensch in Gefahr.
Mhm.
Ne? Also, so, man hat die Gefahr für die Agenten vor Ort einfach reduziert durch Technik. Aber es gibt so ein ganz kleines Problem mit dieser Abhörtechnik. Das könnte alles so ein bisschen geiler sein. Nämlich die Mikrofontechnik der damaligen Zeit hat so ein bisschen ihre Tücken. Und zwar nehmen diese Mikrofone super viele Nebengeräusche auf. Du hast ja nicht nur die beiden Typen, die da irgendwas besprechen wollen, sondern links ist ein Vogel, rechts ist ein Rasenmäher.
Man muss sich so vorstellen, wie wenn du irgendwie dein Handy, ne, du hast einen Anruf offen und du legst das Handy irgendwie einfach in den Baum. Ein Meter weiter unterhalten sich Leute, du wirst kein Wort verstehen von denen, was sie sagen.
Genau, du wirst nichts verstehen und dann geht halt irgendwie der Rasenmäher an. Und
ein Windstoß reicht ja schon,
Das Mikrofon ist... In dem Zusammenhang nämlich, welche Mikrofontechnik funktioniert und welche nicht, bin ich über eine lustige Anekdote gestolpert. Und zwar hatte die CIA eine Wanze im Büro des chinesischen Botschafters in Paris. Nur war diese Wanze so nah an der Ledercouch, dass du immer diese Ledergeräusche auf der Aufnahme hattest, so Lederfürze. Und das Ding ist auch, dieser
ist geil, wenn sie natürlich so voll die krassen Sachen besprechen und dazwischen immer so.
Ja, nicht nur das. Also dieser Botschafter hat nicht nur irgendwie sich super oft da rumgeflätzt auf dieser Ledercouch, sondern hatte auch sehr viel Sex auf dieser Couch. Und die waren voll genervt, das hören zu müssen. Die wollten eigentlich
immer sicher sein.
Und der hat dann immer gebumst auf dieser Couch.
Aber dann hatte der irgendein Ding damit auch. Das hat ihn dann schon angetrieben, oder? Niemand setzt sich erstmal mit einem nackten Arsch auf so eine komische Couch, auf so eine Glattleder-Couch, ist ja per se schon unangenehm.
Ja.
Wenn du da auch noch dann die ganze Zeit deine Geschäfte treibst, ist ja fürchterlich. Das musst du wirklich wollen.
Ja.
Mögen.
Und er wollte.
Er wollte es ganz dringend.
Ja, wenn man einmal in Frankreich ist, why not, ja?
When in France.
Ja, genau. Also, Robert Chapman und sein Team stehen jetzt vor dieser Situation, dass irgendwie diese Mikrofone nicht geil funktionieren. Was macht man denn da? Scheiße. Ich stelle mir jetzt so richtig so eine Brainstorming-Session vor. Also irgendwie Chapman ist so am Whiteboard, alle rauchen Pfeife, es sind die 60er. Und dann fragt er so, okay Jungs, was machen wir denn gegen die Fick-Couch? Jetzt hör mal, das Problem ist auch, wenn nicht gefickt wird. Also wir hören einfach zu wenig. Und dann irgendjemand so, können wir das mit dem Computer rausfiltern? Und der andere so, nee, wir haben keine Computer. Wir waren noch nicht mal auf dem Mond. Wir kaufen eine andere Couch. Nein, es geht nicht um die Couch. Es geht darum, dass wir nicht so hören. Man müsste eigentlich so hören, wie Menschen hören, ist so die Idee. Unser Gehör funktioniert total zielgerichtet. Ja. Und dann plötzlich meldet sich so einer und sagt so, also die Ohren von Tieren funktionieren genauso wie die Ohren von Menschen. Mhm. Warum packen wir eigentlich kein Mikrofon in ein Tier?
Nee.
Das ist genial, sagt der ganze Raum.
Nee.
Ja, ich habe es ja schon am Anfang der Folge gesagt, wenn ihr Tierfreunde seid, ist diese Folge nichts für euch. Aber Robert Chapman und sein Team haben jetzt wirklich den Plan, ein Tier zum Spion zu machen.
Ich verstehe noch nicht ganz, wie es deren Problem löst, weil du kannst ja kein Gerät erfinden, das irgendwie so am Trommelfell der Katze in dem Fall angebracht ist und dann quasi alles genauso hört, wie es über die Ohrmuschel. Doch?
Doch, das ist die Idee. Ja.
Hä? Ja. Okay, das bin ich aber gespannt.
Das ist die Idee, und wenn du ein Tier hättest, könntest du diesem Tier sagen, oh, du stehst gerade vor deiner Couch, da werden Geschäfte getrieben, geh mal bitte in einen anderen Raum, da wird was Wichtiges besprochen. Können wir da bitte mal hinhören?
Können wir bitte weg von dieser Couch?
Können wir bitte weg von dieser Couch einfach?
Ja.
Genau, jetzt ist die Frage, aber welches Tier nimmt man da? Es muss klein sein, ja. Mhm. Vielleicht so eine kleine Taube, die kannst du auf den Fenstersims setzen und die hört dann ab. Mhm. Oder so ein braver Hund, der dann irgendwie an den Beinen der Zielperson rumstreunt. Oder vielleicht eine Ratte, die man im Büro versteckt.
Ja.
Tatsächlich hat das CIA auch schon Erfahrungen im Bereich vom Einsatz von Ratten. Wisst ihr, was wirklich Ekelhaftes hören, Anna?
Ja.
Ich habe einen richtig absurden Fun-Fact von unserem Experten, aber er ist wirklich sehr eklig.
Ja.
Okay, hier Florian Schimikowski über den Einsatz von Ratten in der Spionage.
Ratten wurden von der CIA im Kalten Krieg als tote Briefkästen verwendet. Und so ein toter Briefkasten muss entweder perfekt in die Umgebung passen, also zum Beispiel ein unauffälliger, nachgemachter Stein, der irgendwo im Park liegt, oder aber er muss so abstoßend sein, dass ihn niemand anrührt. Da sind wir natürlich bei den Ratten, denn tote Ratten fasst in der Regel niemand an. Das heißt, die CIA hat tote Ratten gefriergetrocknet und am Bauch aufgeschnitten, natürlich entweidet. Und in diesen Bauchraum legte man dann einen Behälter, und dieser Behälter enthielt Mikrofilme, Geld, Geheimcodes, was man sozusagen gerade transportieren wollte. Die Ratte wurde verschlossen und an einer abgesprochenen Stelle ausgelegt, sodass der andere Agent diese Ratte dann einsammeln konnte.
Krass.
Ja, das ist schon echt. Das ist Next Level.
Das ist schon krass.
Also, es ist Next Level von dem, was ich immer mache im Freibad, soll ich sagen.
Was machst du?
Ich habe im Freibad.
Was kommt jetzt?
Wenn ich allein ins Freibad gehe, ja. Ne, dann. Dann hast du ja das Problem, dass du eigentlich nicht schwimmen gehen kannst, weil deine Wertsachen da rumliegen.
Ja.
Was machst du? Du nimmst eine Windel mit.
Ah!
Machst sie so voll, also machst sie so dick, dass sie halt aussieht, als wäre die vollgekackt. Da tue ich immer mein Smartphone und meinen Geldbeutel rein und wickel die Windel halt wie so eine vollgekackte Windel und leg die sonst so neben mein Handtuch. Da drin ist alles, was ich besitze. Dann kannst du ganz in Ruhe schön schwimmen gehen. Niemand wird dir was klauen jemals, weil keiner wird an die angeschissene Windel gehen. Die vermeintlich eingeschissene Windel.
Okay, du hast eben schon gesagt, dass du rekrutiert werden willst. Ich glaube, du hast wirklich das Zeug irgendwie...
I know!
Das ist ja Wahnsinn.
Ich weiß. Aber ich muss sagen, die Ratte ist auf jeden Fall next level. Also dir ist das in extrem viel perverser.
Wahnsinn, okay. Ja, also die CIA hat tatsächlich diese Ratten dann auch noch in Chiliöl getunkt, damit die Katzen, die rumstreuen, die Ratte nicht essen.
Krass,
oder?
Zitat,
ja. Zurück jetzt zu unserer Geschichte. Die CIA-Techniker entscheiden sich zu Beginn der 60er Jahre dann doch nicht für eine Ratte, sondern für eine Katze. Gründe dafür sind, Training mit Katzen ist günstiger als das mit Hunden. Katzen sind klein, beweglich und von Natur aus neugierig. Mhm. Und deshalb wird sich auch niemand irgendwie umschauen, wenn die in der Gegend rumstreuen. Hattest du mal eine Katze?
Nein, ich hatte noch nie eine Katze. Einen Hund und ein Meerschwein hatte ich mal und Tigerfinken. Alle wissen Bescheid, Rip. Rest in Peace, kam schon mal vor in diesem Podcast. Aber noch nie eine Katze.
Schade. Also ich hatte immer Katzen und meine Eltern hatten immer Katzen. Mhm. Und ja, vielleicht nimmt mich diese Geschichte auch so deswegen so mit, weil ich einfach die ganze Zeit denke, wenn jemand das mit meiner armen Katze machen würde.
Ja, aber es ist echt so. Also was ihr jetzt nicht wisst, ist, vor dieser Aufnahme, es ist jetzt so 15 Uhr, 16 Uhr ist es. Wir hatten jetzt heute schon Mittagspause gemeinsam mit Christian und ich. Heute Morgen haben wir zusammen noch Kaffee getrunken und so. Und Christian ist den ganzen Tag schon so mellow, weil er meinte so, oh, die Aufnahme gleich. Das ist so gemein. Und ich hatte ja auch mal eine Katze.
Ja.
Und so. Also Christian, dem geht's wirklich nicht so gut mit der Geschichte, weil er so mitleidet mit den Katzen. Ich habe dich bei Menschen, ehrlich gesagt, nicht so mitleiden sehen wie jemals,
ja,
solange ich dich kenne, wie mit diesen Katzen.
Vielleicht ist das
hier
auch einfach ein Zeichen für Psychopathie, weil
ja,
irgendwie
du mehr genau Empathie für diese Katze empfindest, genau, als für deine Mitmenschen.
Für alle, die wir in diesen, sonst in diesem Podcast vorkommen. Der Typ, mit dem Experimente gemacht wurden, mit dem Bauch.
Der den offenen Bauch hatte die ganze Zeit so, lol, ganz ein Loch im Bauch. Aber die Katze, mir geht's so schlecht.
Das ist aber wirklich so, genauso. Also sie wollen jetzt eine Katze trainieren, um zu spionieren. Und das Projekt bekommt den schönen Namen Acoustic Kitty. Und es braucht zwei Bestandteile, damit aus so einer Katze eine Spionin werden kann.
Mhm.
Und zwar erstens, die Katze muss verwanzt werden. Da muss Technik rein in die Katze, operativ. Und das zweite ist, die Katze muss trainiert werden. Und du brauchst beide Bestandteile.
Die muss auf dich hören quasi.
Genau, und also, die muss Befehle befolgen.
Ja. Und sie muss gleichzeitig so eine Art Cyborg werden, Katzen-Cyborg.
Fangen wir erstmal mit der Cyborg-Katze an. Heute haben wir überall Mikrofone, allein in diesem Raum wahrscheinlich irgendwie deine Uhr, mein Handy, mein Laptop und so. Damals waren Mikrofone einfach auch noch riesig und man hatte gar keine so kleinen Mikrofone. Das heißt, sie mussten erstmal Forscher und externe Expertinnen beauftragen, die Mikrofone kleiner zu machen, damit es überhaupt geht.
Mhm.
Und sie haben dann praktisch externe Firmen beauftragt, Mikrofone kleiner zu machen und haben denen aber nicht gesagt, wofür die Forschung ist. So, also so, die wissen nicht, wofür ihre Erfindungen eingesetzt wurden. Kleine Batterien haben die erfunden, kleine Sender.
Aber nicht nur das, muss ja sagen, die müssen auch sehr klein sein, aber die müssen auch irgendwie so wasserdicht sein und
ja,
so.
Ja, genau, die dürfen auch nicht rosten,
genau,
müssen aus Edelstahl sein und so weiter und so fort, ja.
Oh.
Aber so, wo machst du dieses Mikrofon jetzt fest? Ist auch ein Problem. Die finden dafür aber eine Lösung und sagen, okay, wir müssen das da rein operieren, anders geht's nicht, sonst fällt's auf. Ich habe ein Bild, da kannst du jetzt mal anschauen, wo die Sachen sind. Also hier steht, Transmitter and Power Supply ist ungefähr hier im Brustkorb der Katze. Das Mikrofon ist im Gehörgang und die Antenne zum Senden ist entlang des Schwanzes und entlang des Rückenmarks verbaut. So.
Was aber ja smart ist, weil wenn der Schwanz hoch steht, dann ist sie so, dann stimmt sie das.
Das ist leider so. Das ist so das Diagramm, wie sie sich das vorgestellt haben, wie sie die Katze vertraten.
Interessant. Ich finde es so krass, so Technik in so ein Lebewesen einzubauen, weil das muss ja auch echt alles so sicher sein. Ich meine, wenn du jetzt eine Batterie schluckst, dann ist das halt arschgefährlich, ja? Wie schaffst du das, so Räume in Körpern zu schaffen, dass die nicht in den gesamten Organismus halt so Giftstoffe geraten und so?
Ja, ich bin ja selbst ein Cyborg.
Du hast so ein Ding und immer noch am Handgelenk oder
ja,
so,
ja,
ne?
Ich habe mal für so eine Doku vor 10 Jahren mir so einen Chip einsetzen lassen in die Hand.
Der ist immer noch drin?
Der ist immer noch
ich
drin,
ich dachte, den hättest du rausgenommen.
Der ist ein NFC-Chip, ich kann da jetzt mal an mein Handy drangehen.
Da ist doch deine Telefonnummer drauf, oder?
Da ist meine Telefonnummer drauf. Also ich kann das mit meinem Handy drangehen.
Ja. So krass.
In Kontakten speichern.
Das ist immer noch aktiv. Ich dachte, das ist schon längst rausgenommen worden.
Ich habe noch nicht mal die Adresse aktualisiert auf meinem Chip in der Hand. Und dieser Chip ist so eine kleine NFC-Chip und draußen ist so eine Glasummantlung.
Das ist
und
ungefährlich? Also das kann nicht irgendwie...
Also der Piercer mit den Ear Canals und so, der hat gesagt, das wäre okay.
Nee, der parallel so einen dicken Joint im Mundwinkel hatte.
Der Piercer mit den Tunneln hat gesagt, ist sehr okay, was er da macht.
Gut, passt. Ja.
Und wenn ich es nicht mehr will, kann ich es einfach rausschneiden.
Selber?
Ja.
Mit Brotmesser?
Ja, könnte man machen, hat er gesagt.
Okay.
Ja, also es ist auch hier, chillig. Ich spüre das auch.
Und darf ich mal fühlen?
Ja.
Das kleine Ding.
Ja.
Das ist aber, ist das so ein, ich dachte, das ist so eine quadratische Platte. Nee, das ist aber so ein schmales.
Das ist wie so eine Erbse oder so.
Krass.
Ja. Aber das geht, also so, ich glaube, du brauchst einfach eine entsprechende Ummantelung und so, dann geht das vielleicht.
Okay.
Vielleicht haben sie auch das erfunden, die CIA hat erfunden, dass ich jetzt einen Chip in der Hand haben kann.
Es war alles geplant.
Es war alles geplant. Und tatsächlich erfinden die diese Technik und machen jetzt die ersten Versuche. Also die machen das an so Dummies, an so kleinen Figuren und dann irgendwann an lebenden Tieren. Und tatsächlich, es funktioniert. Und es funktioniert auch so, dass die Katze anscheinend keinen Schmerz hat. Und keinen Schmerz empfindet, weil wenn die Schmerz empfinden würde, wäre es ja so, dass sie die ganze Zeit jault und irgendwie, und das hört man ja auf der Aufnahme. Wäre ja blöd.
Ja, wäre blöd.
Sagt zumindest das CIA. Ja. Krass, oder? Also so, das ist das Level an, oh, wir müssen Tierschutz einhalten. Wäre ja dumm, wenn die Katze die ganze Zeit miaut, weil sie Schmerzen hat.
Wer weiß, ob die denen nicht auch einfach jeden Tag irgendwie dann so eine dicke Ibo oder so geben. Ja, erstmal ohne Scheiß, ne? Also, weil klar kannst du denen halt total viele Vorwürfe machen, wenn die Katze Schmerzen hat, weil irgendwie muss dieses Tier darunter leiden, das kannst du mir nicht erzählen.
Ja.
Und dann geben die dir halt irgendwas, dass es erträglicher ist, aber es ist natürlich immer noch Tierquälerei. Aber was ich mich frage, wo tut man dann das Mikrofon hin, dass man nicht trotzdem Störgeräusche hat? Weil, ich meine, selbst wenn du es irgendwie so in den Gehörgang der Katze baust, dann sind da ja so ganz viele Haare und die ruscheln. Ist ja auch, wenn so...
Ja.
So macht das dann auch die ganze Zeit.
Nee, ich glaube, es guckt auch so ein bisschen raus. Also es wurde gesagt, wenn man ganz genau hinschauen würde auf die Katze, dann könnte man so ein bisschen so rauslugen.
Okay,
sehen.
Wie so ein kleines Würmchen.
Genau. Mhm. Und es guckt so ein bisschen aus dem Ohr raus. Aber ich glaube, der große Effekt ist einfach, dass das Ohr von der Katze so eine Trichterform allein schon mal hat. Mhm. Dass es einfach viel zielgerichteter einfach da nur reingeht.
Okay, interessant.
Technik haben wir gelöst. Die Katze ist jetzt eine Cyborg-Katze. Jetzt muss sie nur noch trainiert werden. Und für dieses Training stößt das CIA auf die Arbeit von Burris Skinner. Das war ein Psychologe im 20. Jahrhundert, der sich viel mit Tieren und Tierverhalten beschäftigt hat. Und der gehört zu den wichtigsten Vertretern des Behaviorismus. Und der sagt, dass wir eigentlich nur große Reizbelohnungsmaschinen sind und bringt Tieren Dinge bei, indem er einfach sie belohnt für entsprechendes Verhalten. Und das heißt an Konditionierung, ist so, also der Pavlovsche Hund, ne, den kennt man irgendwie, wenn es klingelt, kriegt der Hund Speichelfluss und so, weil er weiß, wenn es klingelt, kriege ich gleich eine Belohnung. Konditionierung ist einfach Lernen am Erfolg. Und dann denken sie sich, okay, das probieren wir mal aus, wie man dieser Katze jetzt Dinge beibringen kann. Bevor ich dir sage, wie das mit der Katze und dem Training funktioniert, würde ich dir gerne noch eine andere kleine Anekdote von unserem Experten erzählen. Weil er hat uns das wirklich so geil reingeführt in so eine Welt aus Spionagetieren. Und ich bring's nicht übers Herz, diese geilen Funfacts dir vorzuenthalten, weil sie sind einfach absurd. Unser Experte hat uns erzählt, wie im Kalten Krieg auch noch mit Tieren gearbeitet wurde und wie Tiere trainiert wurden, vor allen Dingen in der DDR. Und das ist komplett crazy.
Die Stasi hat das einen ganz speziellen Fall gemacht, sogenannte Geruchsdifferenzierungshunde. Sehr bürokratischer Begriff. Es geht darum, dass die Stasi ein Geheimarchiv ausgebaut hat von Geruchsproben. Denn der Geruch ist genauso individuell wie der Fingerabdruck. Das heißt, die Stasi hat Geruchsproben von Regimegegnern gesammelt. Heimlich, ohne das offiziell zu machen. Also sie ist in die Wohnung rein und hat spezielle sterile Lappen an Stellen ausgelegt, wo Leute häufig hinfassen. Und diese Lappen dann archiviert in so Einmachgläsern. Und immer wenn es dann sozusagen verdächtige Beweisstücke gab, also zum Beispiel Briefe, in denen es darum ging, irgendwas gegen den Staat zu machen oder Flugblätter oder so weiter, da sind da zwar keine Fingerabdrücke drauf, weil man natürlich Handschuhe getragen hat, aber der Geruch, den kann man nicht fernhalten, den Geruch eines Menschen. Und diese speziellen Geruchsdifferenzierungshunde, die waren dann darauf trainiert, dass sie aus bis zu 100 verschiedensten gesammelter Geruchskonserven herausfinden konnten, zu welcher Konserve passt denn zum Beispiel der Brief, in dem es darum geht, sozusagen dem Staat der DDR zu schaden.
Boah!
Krass, oder? Das ist wie so eine Wetten-das-Wette. So,
ja.
Marianne aus Bautzen wettet, dass ihre Schäferhündin 10 Dissidenten nur am Geruch erkennen kann. Top, die Wette gilt.
Wahnsinn.
Das ist krass. Ja, vor allen Dingen sagt er auch, dass es einfach super gut funktioniert hat. Nach der Wende haben Journalisten dann so einen Test gemacht und haben irgendwie versucht rauszufinden, wie diese Geruchsproben in den Einmachgläsern noch funktionieren. Mhm. Und Hunde haben es mit einer Trefferquote von 100% geschafft. Also man konnte das wirklich identifizieren, zu wem der Geruch gehört. Nach Jahren
crazy.
Noch.
Crazy. Krass. Ja.
Okay, wieder zurück zum CIA. Behaviorism, irgendwie Tieren was beibringen, so wie eben diese Geruchshunde auch trainiert wurden auf Gerüche. Das klappt und so fangen sie an, die Katze zu trainieren. Also, die hat ja jetzt ein kleines Mikrofon im Ohrkanal, diese Katze. Und da kann man auch so kleine Töne reinsenden. Die hat nämlich auch einen kleinen Lautsprecher im Ohr.
Dann kannst du da ja Befehle noch geben.
Und dann kannst du so einen Piepton, also zum Beispiel so ein Piepton steht für geh links, ein anderer Piepton steht für geh rechts. Oder ein anderer heißt für, du bist auf dem richtigen Weg, lauf mal weiter. Es ist ein bisschen wie so ein Morsecode, also so piep, 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 piep. Und so kannst du praktisch diese Katze steuern. Und die machen dann so Trainings, wo sie sagen, okay, wenn es einmal piept, dann kriegst du Futter. Und wenn es zweimal piept, dann kriegst du auch Futter, aber nur, wenn du rechts gegangen bist.
Ja.
Also so. Und tatsächlich klappt das, dieser Katze das beizubringen. Und die haben dann wirklich eine kleine Spionenkatze. Die haben die Technik drin, die haben die Steuerungsmöglichkeiten und die Katze ist trainiert und kann praktisch überall eingesetzt werden und kann bis ganz nah ran an den Mann. Das funktioniert, die bauen da alles ein in diese Katze. Es gibt einen CIA-Aussteiger, Victor Marchetti, von dem wissen wir alle diese Sachen aus den 70ern. Der erzählt später dem Telegraph von dem Projekt und er beschreibt das so: A lot of money was spent. They slit the cat open, put batteries in him, wired him up. The tail was used as an antenna. They made a monstrosity. Sie haben ein Monster erschaffen. Tatsächlich sieht es jetzt wirklich so aus, als ob diese Katze einfach zum Einsatz freigegeben wird. Allerletzte, was jetzt noch fehlt, ist ein Versuch in freier Wildbahn. Ne, also Langley, CIA, ist irgendwo bei Washington DC. Ich nehme an, dass das da ungefähr war. Mhm. Die so, okay, die Katze, wir testen die jetzt mal unter realen Bedingungen. Ziel der Testmission ist es, die Katze soll über die Straße rüber in den Park, ein paar Testpersonen rumstreunern, ein bisschen rumschnuppern und dann die CIA-AgentInnen mithören lassen. Also, Situation, ja. Die fahren an diesen Park. So, ich stelle mir das so vor, als würden die in so einem Entführer-Van sitzen, einfach das CIA mit so Technik drin. Ja, die AgentInnen stoppen langsam am Straßenrand gegenüber des Parkes, ja. Dort sitzen zwei Testpersonen schon auf einer Bank, unterhalten sich über krass geheimes Zeug. Und jetzt gilt's. Jetzt ist der erste Einsatz dieser Katze. Und der erste Ton, den die Katze bekommt, ist erstmal klar.
Piep.
Piep. Geh erstmal geradeaus.
Ja.
Alles klar. Geradeaus. Katze ist super trainiert. Sie weiß, ihr Ziel ist jetzt einfach nur noch geradeaus. Nicht nach links schauen, nicht nach rechts schauen. Einfach nur noch geradeaus. Ja. Und dann kommt von.
Nein, Christian.
Und dann kommt von links ein Taxi.
Nein, das darf nicht passieren.
Und fährt die Katze einfach tot.
Das darf nicht passieren. Ah, ich habe noch gedacht, ach, diesen Scheiß-Gag, dass die Katze jetzt sofort überfahren wird, den spare ich mir. Wirklich, will keiner hören. Wird auch nicht passieren. Das wird in so einem richtig schlechten Film passieren. Nee. Ja, scheiße.
Es ist ein riesiger Fail. Ja, jahrelang hat das gedauert, diese Katze zu trainieren. Die haben dann neue Technik entwickelt, so da rein operiert, diese ganze Forschung gemacht und dann
ja,
passiert
dann
das.
Dann nur so, einer setzt sich wieder so an Steuer, so
Diese ganze Operation hat 20 Millionen Dollar gekostet im Jahr 1965 oder so. Das sind heute 187 Millionen Dollar.
Was?
Das ist eine
Viertel, nicht 1,7, nee, sondern...
Nee, fast eine Viertelmilliarde Dollar hat dieses Katzenprojekt gekostet in heutigem Geld.
Oh.
Ja.
Ja, und jetzt?
1967, nach ein paar Jahren, nachdem sie daran gearbeitet haben, die Katze wurde überfahren, haben sie es dann eingestellt. So, oh.
Echt? War irgendwie nicht so, war da noch nicht so die zündende Idee.
War nicht so dabei. Nee.
Hatten die nicht zwei, drei Katzen parallel am Laufen? Es war wirklich nur die eine, in der sie erstmal alle Hoffnungen gesetzt haben.
Genau, weil es einfach auch so aufwendig ist, die zu trainieren. Weißt du, diese ganze Konditionierung mit, okay, immer geradeaus, ja? Immer geradeaus. War dann am Ende leider auch ihr
Untergang. Dann war es auch richtig riskant, die einfach an die Straße erstmal zu setzen, ey. Oh nee. Oh nee. Krass. Was haben die denn dann gemacht? Weißt du das? Also, wir sind an dieser Straße, das Taxi ist gerade vorbei, dann liegt die Katze da, die anderen sitzen in ihrem Bus. Und jetzt?
Ich nehme an, dass sie die Katze aufgehoben haben.
Mhm. Steckt ja viel Technik drin, also die werden wahrscheinlich schon gucken, dass das niemand anderes sieht, ne?
Leider weiß ich nicht, was sie danach gemacht haben, außer vielleicht geweint. Also ich glaube, ich hätte geweint.
Ja.
Aber es ist so, dass das CIA in einem Abschlussbericht die ganze Sache natürlich als Erfolg wertet. So, sie stellen alles ein, aber es ist so Politik, man muss immer alles als Erfolg branden.
Ja.
Ja, ja, es war super, hat super funktioniert.
Okay.
Wissenschaftliche Errungenschaften waren da drin, Wahnsinn. Allein wie viel Miniaturisierung da drin steckt, also so Dinge kleiner machen.
Ach so, Batterie. Ne,
an Research and Development, ist einfach Wahnsinn.
Ja.
Deswegen sagen die, war ein Erfolg. So, die Katzentechnik
können wir haben viel davon gelernt.
Genau, wir haben viel gelernt. Das sagen wir auch immer, wenn bei uns irgendwas nicht läuft.
Wenn was scheiße gelaufen ist.
War ein Learning.
War ein richtig gutes Learning. Nee, ist auch kein Fall. War richtig, wir haben viel gelernt. Für 187 Millionen Dollar.
Haben wir viel gelernt.
Da könnte ich auch viel lernen für das Geld. Sag ich mal an der Stelle.
Ja, CIA sagt natürlich, alles super, war gut, war ein bisschen Pech, ja, aber war ganz gut. Unser Experte fasst das Projekt auch nochmal so zusammen.
Das Projekt Acoustic Kitty zeigt natürlich auf jeden Fall die Kreativität, die Geheimdienste immer wieder aufwenden, um an bestimmte Informationen heranzukommen, wo sie keinen klassischen Agenten so gut einsetzen können. Nicht schlecht gedacht, denn die Katze ist natürlich sehr, sehr unauffällig, aber es zeigt sich, dass sie sich sehr schwer trainieren lassen. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, man hätte erst das Training versucht, bevor man eine sündhaft teure Operation macht und am Ende feststellt, dass das Ganze doch nicht funktioniert.
Ja, ja. Vielleicht beim nächsten Mal.
Wäre ein guter Berater gewesen für die Leute von damals.
Es ist aber auch so symptomatisch für die Zeit und auch für Robert Chapman, der ja diese Behörde leitet. Und zwar muss der 1972 gehen. Und es gibt dann einen Bericht vom Aufsichtskomitee des CIA und die stellen Folgendes fest. Die Vorkehrungen zur Beaufsichtigung der Arbeit des ORD waren sehr locker und unstrukturiert. Viele der Aufgaben, mit denen die Mitarbeiter beschäftigt sind, ergeben sich aus einem persönlichen Interesse an einem bestimmten Thema. Infolgedessen konnten viele technische Beamte in Tätigkeitsbereiche abdriften, die wenig oder keine Aussicht auf einen Nutzen für die Agency haben. Also mehr oder weniger steht da drin, Robert Chapman hat alle diese Spinner einfach mal machen lassen.
Ja.
Die konnten alle ihre lustigen Hobbyprojekte umsetzen, wurden dafür mit sehr, sehr viel Geld belohnt. Hier hast du 187 Millionen Dollar in 2024 Dollar. Mach einfach mal, Katze, geil, Mikrofon in Baum, geil, läuft, mach einfach mal.
Ja.
Und deswegen muss er am Ende dann auch gehen.
Ey, es war einfach die goldene Ära der Spionage. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dass da so viel Geld reingepumpt wurde.
Total.
Dass so viel experimentiert wurde, dem so viel Aufmerksamkeit gegeben wurde.
Und bei uns war so ein bisschen dann so jetzt die Frage bei dieser Recherche, ob wir heute immer noch davon profitieren. Weil dieses ganze Geld blieb ja nicht im CIA, sondern ging an irgendwelche externen Unternehmen, die dann die Mikrofone klein gemacht haben. Und die Frage war ein bisschen so, hätte es ohne Acoustic Kitty eigentlich keine AirPods gegeben? Oder keine, weißt du, so kleine geilen Gaming-Headsets, so kleine, so, dass man einfach so die Technik klein gekriegt hat.
Ja, die Miniaturisierung, von der du vorhin gesprochen hast, also wahrscheinlich, wenn da richtig Druck ist und wenn da das sozusagen, weiß nicht, in einem höheren Ziel dient, dass du daran forschst mit Hochdruck und mit viel Geld, bringt einen das natürlich weiter. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, und irgendwann denken diese Firmen sich dann, oh ja, lass mal ein Produkt für die Konsumenten da draußen machen.
Ja.
So was wir hier.
Und dann kann man sagen, so EarPods, das ist eine jahrzehntealte Technologie.
Genau, aus der Weltraumforschung.
Genau. Die bereits in Katzen eingesetzt wurde. So. Weißt du, woran ich noch hänge? Wie unauffällig ist eine Katze in, sagen wir mal,
im Kreml oder so?
Zum Beispiel. Also was ist... Wir reden die ganze Zeit davon, dass eine Katze einfach so das mega coole Spionageobjekt wäre, so die perfekte Spionin wäre, weil sie ja so unauffällig wäre. Jetzt sitzt Putin gerade in seinem Büro, ne? Plötzlich so eine Katze. Ja, mega unauffällig. Nee. Also da frage ich mich ja überhaupt nicht, was los ist. Dann, keine Ahnung, 3 Tage später steht er irgendwo, keine Ahnung, in einem anderen Land im Garten und unterhält sich mit dem Staatschef. Seltsam. Irgendwie ist hier wieder eine Katze, die hat aber noch Winterfell, dabei bin ich ja in Panama. Seltsam. Außerdem bewegt die sich immer so komisch. Die geht immer so... Tschuk, tschuk, tschuk. Diep. Links, 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 links. Die geht immer so wie bei GTA. Weißt du, der Typ, der auch immer so...
Ja.
Die bewegt sich irgendwie seltsam. Also ich weiß nicht genau, wie unauffällig diese Katze tatsächlich war.
Also ich kann ja nur für mich sprechen, wenn es hier eine Katze wäre, würde ich einfach sagen, ach, wer bist du denn?
Süß!
Oh, guck mal.
Und lass dann
mal ein paar Geheimnisse erzählen.
Meine Kontodaten sind lalalü.
Die Sicherheitsnummer meiner Kreditkarte.
Klar doch. Ich wollte dich gerade laut sagen. Ich flüstere das dir ins Ohr. Na gut.
Aber weißt du was, das spricht ja auch einfach nur für die spinnerten Ideen von Leuten wie Robert Chapman, dass man einfach sagt, ob das funktioniert, keine Ahnung, aber wäre geil, wenn, oder?
Ja,
wäre doch geil.
Wäre geil, wenn. Ich glaube, das war auch ehrlich gesagt der Untertitel seiner, seiner Abteilung.
Ja, genau.
Wäre geil, wenn.
Ja, klar, lass mal probieren. Ich habe zum Abschluss noch einen allerletzten O-Ton. Wenn du denkst, dass die Geschichte vorbei ist, dass Geheimdienste mit Tieren arbeiten, liegst du leider falsch, denn auch heute werden noch Tiere eingesetzt, und zwar in Russland tatsächlich. Und zwar werden da von Geheimdiensten Ratten eingesetzt.
Generell ist es so, dass Ratten mindestens genauso gute Spürnasen sind wie Hunde. Also Ratten werden in verschiedensten Ländern zur Minensuche trainiert, weil sie so leicht sind, dass sie die Minen nicht auslösen. Das heißt, man kann Ratten auf Sprengstoff trainieren oder auch auf Drogen und so. Bei den Russen ist es so, dass es wohl Forscher gibt, die daran arbeiten, dass diese trainierten Geruchsratten mit modernster Technik verbunden werden. Das heißt, ein geruchtrainierter Ratte wird ein Chip ins Gehirn implantiert. Und sobald die Ratte Sprengstoff feststellt, gibt es eine Reaktion im Gehirn und die wird durch diesen Chip übertragen. Also zum Beispiel könnte man die Ratte einsetzen in den U-Bahn-System von Moskau und sobald sie dort Sprengstoff findet, vielleicht wegen einem Terroranschlag, gibt der Chip Alarm und man weiß, da in diesen Röhren, wo man sonst niemals den Sprengstoff gefunden hätte, hat diese Ratte den Sprengstoff gefunden.
Boah.
Krass, oder?
Ja, wusste ich jetzt nicht. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Interessant.
Und mit diesem zusätzlichen Wissen entlasse ich dich jetzt irgendwie heute aus dieser Folge. Ich hätte gerne irgendwie sowas wie so ein Steady oder so ein Patreon oder so, wo man sich mal nur Zeit nimmt, nur mit Florian Schimikowski über sowas wie das zu reden, wie Spionage.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch richtig interessant war. Noch ein Gedanke, Christian. Wie fändest du Remake der allseits beliebten Serie Kommissar Rex? Aber, aber sie heißt... Kommissar Rats? Die?
Ja,
die findest
find
du?
Geil.
Ja, mach mal. Okay, geil.
Ja.
Die liegt dann auch, meine Kommissar Rats, die liegt dann auch auf so einem kleinen, in so einem kleinen Rattenbettchen immer neben meinem Schreibtisch. Und dann gehen wir auf die.
Pitch ich morgen join. Und dann gehen wir damit. Du musst aber auch in Österreich und so spielen.
Ja, natürlich.
Kommissar Rats ist einfach nur irgendwo in den Alpen unterwegs und versucht, Verbrecher zu fangen. Das kommt dann nie hinterher.
Und am Ende, du, und am Ende gibt's immer eine Wurstsemme. Da ist der Rats. Der Rats hat jeden Fall wieder gelöst und am Ende gibt's eine Wurstsemme.
Das war dumm. Ja, also ich gehe jetzt irgendwie mit ganz gemischten Gefühlen aus dieser Folge, muss ich sagen. Also erstens habe ich natürlich irgendwie super viel gelernt, irgendwie jetzt im Laufe dieser Recherche auch über Spionage. Aber ich schaue dich jetzt schon ein bisschen anders an, muss ich sagen.
Was? Wieso?
Seit du mir gesagt hast, dass du deine Wertsachen in der Windel versteckst. Ich bin so irritiert davon jetzt seit einer halben Stunde. Also was ist da los?
Ja, also ich find's nach wie vor smart. Ich meine, wenn es Leute gibt da draußen, unsere Davinis, habt ihr coolere, also wirklich... coolere wahrscheinlich schon. Habt ihr eine bessere Lösung für wirklich überfülltes Freibad, Großstadt? Du weißt nie, ob deine Sachen irgendwie noch an deinem Platz liegen, wenn du zurückkommst. Nennt mir eine bessere Methode, außer meiner allseits beliebten Windelmethode. Ich nenne sie die Anna Bühler zertifizierte Windelmethode. Wenn ihr bessere Ideen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare bei Spotify, wenn ihr uns dort hört. Ich bin ja offen dafür, meine Methoden zu verbessern, deswegen...
Ich werde jetzt immer in Windeln schauen am Strand. Immer. Immer aufmachen.
Ah, der Windel ist
sind da Wertsachen?
Und dann... Ja. Geil. Sehr gut. Der Mensch, der, das gibt, das wird dann so ein komischer Viral-Artikel bei OK Magazine oder so. This guy opened all the diapers on Barcelona Beach.
Genau, und was gibt's nächste Woche?
Nächste Woche, Christian, erzähle ich dir die Geschichte von einem Mann, der vorgegeben hat, Asiate zu sein, nur um sich damit mit dieser Lüge in die Londoner High Society zu schmuggeln.
Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt, Recherche Pauline Klaassen, Produktion und Redaktion Lina Kempenich, Audioproduktion Simone Hundrieser und zum Team gehören außerdem Schalker Tätig, Luna Laufer und Steffi Buchholz. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.